Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung von rund einem Jahr folgt die Börse der Stimmung der Verbraucher. Das gilt insbesondere in den USA, wo die Aktionärsquote ganz besonders hoch ist. Daher spielt es jetzt schon eine Rolle, wie sich die Stimmung der Konsumenten verändert, um eine Aussage darüber treffen zu können, wie es an der Börse in ein paar Monaten aussieht. Auf das Thema möchte ich heute etwas näher eingehen. Legen wir los. So, bevor wir gleich über Aktienquoten und über die potenziellen Probleme der USA sprechen, zumindest mal hinsichtlich des Verbrauchervertrauens und was das für eine Bedeutung für den amerikanischen Aktienmarkt hat, möchte ich heute euch bitten, diesen Podcast zu abonnieren oder mir die gerechtfertigte Anzahl an Sternen zu geben auf der Plattform, wo ihr das Ganze gerade hört. Es gibt eine neue Funktion, sowohl bei Spotify als auch bei Amazon Podcast und auch bei Apple. Das heißt also, nur diejenigen, die den Podcast abonnieren oder eine Sternebewertung abgegeben haben, je höher, umso besser, nur diejenigen werden die kommenden Folgen auch hören. Fake News. Aber ich denke, in diesen Zeiten darf man doch sowas einfach mal raushauen, oder? Also es haben doch schon andere ganz anderes gesagt. Nee, ganz ernsthaft. Dieser Podcast ist für mich weiterhin ein schönes Projekt. Ich mache das gerne und mit Leidenschaft. Wer hier regelmäßig reinhört und vielleicht auch was mitnimmt, der tut mir jetzt den Gefallen und der abonniert oder gibt mir ein paar Sterne. Vielen Dank dafür. Und jetzt sprechen wir über die Aktienquote. Der Aktienmarkt hat in den USA, das wisst ihr sicherlich, eine viel höhere Bedeutung als in vielen anderen Ländern. Das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Mit Blick auf die letzten Jahre bzw. Jahrzehnte muss man sagen, es war eindeutig positiv. Im Übrigen nicht nur für die Indizes, sondern auch für alle Anleger. Warum? Weil man nun mal im Durchschnitt mit Aktien eine Rendite erzielt hat, die oberhalb dessen liegt, was man durch Inflation an Kaufkraft verliert. Es gibt keinen einzigen Grund, der gegen die langfristige Aktienanlage spricht. Und wie immer, meine offene und ehrliche Meinung stelle ich hier zur Diskussion. Wenn mir denn jemand, wenn er es möchte und sich traut, per Mail schreibt und sagt, ja, aber. Also dann sprechen wir über das Aber. Hier in den Shownotes ist immer eine Mailadresse von mir verlinkt. Da kann man mich dann auch erreichen. Und das ist auch das ganz große Problem bei uns. Denn zum Teil haben wir natürlich auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die ein bisschen hausgemacht sind. Weil in Europa nicht so sehr in den Aktienmarkt investiert wird. Nun könnte man sagen, ja, aber der europäische Aktienmarkt ist ja auch nicht so attraktiv gewesen. Auch der europäische Aktienmarkt hätte sämtliche Inflationsraten in den letzten Jahrzehnten mehr als ausgeglichen. Man hätte ein Vermögen aufbauen können. Und man muss ja nicht europäische Aktien kaufen. Man kann auch amerikanische Aktien kaufen oder chinesische oder japanische oder südostasiatische, wie dem auch immer. Aber in Europa partizipieren eben nur 10-25% der Haushalte am Aktienmarkt. Man kann das natürlich auch ein bisschen genauer beleuchten. Die Schweden allgemein sind die Skandinavier, auch über den norwegischen Staatsfonds hinaus, der ja quasi per Verordnung der Regierung jedem Anleger auch schon in jungen Jahren erklärt und deutlich macht, warum es wohl sinnvoll ist, in Aktien zu investieren. Das ist eine ganz andere Stimmung, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Die Skandinavier sind allgemein etwas interessierter am Aktienmarkt. In Schweden beträgt die Aktienquote, das ist also der Anteil der Bevölkerung, der in Aktien oder in Aktienfonds investiert, der liegt bei 33% der Befragten. In Deutschland liegt dieser Anteil bei 20%. Wir sprechen gleich noch darüber, wie er sich entwickelt hat und wo auch hier eine kleine Problematik drin steckt. In der Schweiz bei 23%, in Österreich ist es nicht viel besser bei 19%. In Frankreich, jetzt werden natürlich viele sagen, ja klar, die Sozis, die glauben natürlich noch weniger an die Folgen und die Früchte des Kapitalismus. Da sind es tatsächlich nur 13% der Befragten. In Polen ist das Interesse noch geringer. Diese Unterschiede lassen sich auf verschiedene Faktoren zurückführen. Das liegt ganz wesentlich, aber meines Erachtens A, an einer Anlagekultur, die besteht oder eben nicht besteht. Es liegt B an dem Vertrauen in den Aktienmarkt. Ich will also durchaus zugeben, dass wir wahrscheinlich nie eine Aktionärsquote erreichen können von 45% oder 50%, so wie in den USA, weil, ach, das ist immer so schwierig mit den Pauschalisierungen. Aber ich denke, man kann zustimmen, wenn man sagt, der Deutsche an sich ist ein bisschen risikoavers. Er ist sogar sehr, sehr risikoavers. Das sehen wir daran, dass sämtliche Formen von Versicherungsprojekten, Objekten, Produkten bei uns im Land so beliebt sind wie nirgendwo sonst auf der Welt. Es gibt natürlich auch an anderen Orten, und ich spreche hier natürlich über Kapitallebensversicherung, und hin und wieder hat mich jemand aus der Branche auch angeschrieben, es gibt sinnvolle Verwendung von Versicherungen, so muss ich es formulieren, und zwar reichlich. Für den einen oder anderen eine Berufshaftpflicht, eine Haftpflicht sollte sowieso jeder haben, auch eine Krankenversicherung ist in aller Fällen, in allermeisten Fällen ratsam und, und. Bei Kapitallebensversicherung zum Aufbau von einem Vermögen über einen Zeitraum, der ja auch bei Kapitallebensversicherung dann größer 10 Jahre ist, ist der Anteil bei uns immer noch viel, viel zu hoch. Es gibt doch nur die Rendite am Ende. Ja, es gibt auch steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, also das klammern wir mal aus, aber ansonsten möchtest du doch die größtmögliche Rendite haben. Und zwar mit möglichst wenig Schwankungen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich das, was du bei Kapitallebensversicherung hast. Du siehst die Schwankungen nur einmal im Jahr, wenn dir eben der Bericht dort zugeschickt wird. Und ansonsten klingt das ja irgendwie alles immer noch ziemlich sicher. Und es ist ja auch sicher. Es ist allerdings auch sicher, dass man die durchschnittliche Rendite des Aktienmarktes bei Zeiträumen größer 10 bis 15 Jahren, dass man die mit Kapitallebensversicherung aufgrund der höheren Fixkosten nicht erhält. Da muss man sich dann überlegen, ob das die Versicherung ist, die man haben wollte. Und dann gibt es sicherlich auch noch einen entscheidenden Punkt, nämlich die Altersvorsorgesysteme. Ja, wir haben bei kapitalgedeckten Altersvorsorgesystemen in einigen Ländern indirekt sowieso schon eine höhere Aktienbeteiligung an der Bevölkerung. Das sind allerdings reichlich wenig. Und wieder andere setzen einfach darauf, der Staat hat in der Vergangenheit für mich gesorgt, das wird er wohl auch in Zukunft tun. Wo ich jetzt nicht so intensiv drauf eingehen möchte, weil es eigentlich ein anderes Thema ist, dass es natürlich ganz erhebliche Unterschiede gibt innerhalb der Bevölkerungsgruppen eines Landes. Wir können Unterschiede sehen. Ich lese einfach nur die Statistik vor. Je höher der Bildungsgrad, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass jemand am Kapitalmarkt investiert. Je höher das Einkommen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er auf diese Art und Weise vorsorgt. Je höher die berufliche Stellung, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er das macht. Und zumindest mal zwei dieser drei Faktoren müssten ja kein Ausschlusskriterium sein. Natürlich, wenn das Einkommen gar nicht reicht für die Versorgung, für die Vorsorge der Familie kommt natürlich vorher. Also, ganz einfach formuliert, wenn du mit dem Geld gerade mal deine Familie durchbringen kannst, ist es logisch, dass du kein Kapital mehr hast zur Anlage. Alles andere ist ja etwas, was sich lösen ließe, wenn denn der politische Wille da wäre. Hier sprechen wir insbesondere auch über Finanzbildung. Dafür braucht es weder Kurse, noch braucht es dafür irgendwelche kostenpflichtigen Coachings. Das braucht es alles nicht. Das sind alles frei verfügbare Informationen. Ich könnte jedem zu jeder Uhrzeit an jedem Ort der Welt in weniger als einer Stunde erläutern, was er dort machen muss. Es ist viel einfacher als mit einer Versicherung, aber der Wille scheint nicht ganz so groß zu sein. Die Aktionärsquote in Deutschland, die schwankt. Und jetzt ratet mal, woran das liegt. Das liegt an der Börse. Die Aktionärsquote ist deutlich gestiegen nach, und das ist das Problem, Jahren, in denen die Börse gut lief, und sie ist dann recht schnell immer wieder gefallen, wenn die Börse nicht so gut gelaufen ist. Das heißt also, wir können hier eine klar zyklische Entwicklung sehen. Das ist genau andersherum, als es im Idealfall sich ergeben würde. Aber so ist es mal halt. Im Jahr 2021 hat die Quote mit 20% einen Höchststand erreicht. Offensichtlich ist das wahrscheinlich einer der wenigen Crash-Bewegungen an der Börse, die von Privatanlegern gekauft wurde. hin und wieder wohl zu spät, aber die Börse ist natürlich in einen mehrmonatigen, anderthalbjährigen, so steilen Höhenflug übergegangen, dass für viele Leute, ich weiß auch, dass ich in dieser Zeit mehr Anfragen denn je bekommen habe, auch in Richtung ETF-Sparpläne und so weiter und so fort. Bevor wir jetzt diese Korrektur gesehen haben, gab es nochmal wieder einen ähnlichen, naja, ein Ansturm wäre zu viel, also die meisten müssen sich bei mir ja nicht privat melden, aber so aus dem Bekanntenkreis, die gesagt haben, jetzt muss ich auch was mit ETFs machen. Also wenn das ein Indikator wäre, dann hätte es mich im Nachhinein jetzt wohl nicht überrascht, dass die Börse jetzt auch mal ein paar Tage oder Monate schwächer tendiert in den USA. 20% also im Jahr 2021, dann ging sie zurück. Entschuldigung, 20. Da habe ich mich hier verplappert. 2001 war die höchste Quote im Jahr mit 20%. Dann ging sie zurück bis zum Jahr 2010. Wir erinnern uns, Finanzkrise, 12,9%. Ab 2014 gab es dann wieder einen allmählichen Anstieg. 2022 gab es dann wiederum fast die 20% Höchststand. Im Jahr 2023 ist die Quote leicht gesunken auf 17,6%. Das heißt also, die Schwankungen, darauf kommt es mir eigentlich an, korrelieren sehr oft mit den Entwicklungen an den Finanzmärkten und damit auch mit dem Vertrauen der Anleger. Zuletzt ist sie übrigens wieder leicht gesunken. Ich kann nicht erklären, warum. Eigentlich müsste ja mehr als offensichtlich sein, dass man sich auf die Politik hinsichtlich der Entwicklung eines zukunftsfähigen Rentenmodells glasklar nicht verlassen kann. Warum? Weil man sich auf politische Aussagen derzeit, Achtung, wieder eine pauschale Aussage, offensichtlich sowieso nicht verlassen kann. Und Rente ist nun mal ein langfristiges Projekt. Wann das hier angegangen wird, I don't know. Ich bin da nicht allzu optimistisch. Wahrscheinlich müssen die Schmerzen noch viel, viel offener zutage treten, bevor man sagt, naja, vielleicht ist dieses Umlage Rentensystem. Vielleicht ist das ja angesichts unserer demografischen Entwicklung doch nicht die richtige Idee. Aber ich möchte gar nicht zynisch werden, insbesondere deshalb nicht, weil es ja heute nicht mein Thema ist. In den USA sprechen wir also über eine Aktienquote, die auf hohem Niveau schwankt zwischen 45% und 50%. Das ist auch etwas, was die USA letztlich zu dem Aktienmarkt gemacht hat, der er heute ist. Noch immer der robusteste, noch immer hinsichtlich der Renditen auch der erfolgreichste. Wir haben hier in dieser, aufgrund der Tatsache, dass der Anteil so hoch ist, und bei den 50% müssen wir eben davon ausgehen, dass in bestimmten, das sind die gleichen Faktoren, in bestimmten Einkommensschichten, bei bestimmten Bildungsgrad, zwangsläufig der Anteil bei nahezu 80%, 90% oder 100% liegt. Warum? Weil fast 50% der Amerikaner, letzte Studie sprach, glaube ich, von 44%, gar kein Kapital überhaben. Wirklich null. 0,0 Ersparnisse. Die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung hat keine Ersparnisse. Und wenn wir dann auf eine Aktienquote von 45% bis 50% kommen, dann heißt das also, dass die, die theoretisch in den Aktienmarkt investieren können, nahezu allesamt das auch machen. Die Schwankungen des Aktienmarktes unterliegen allerdings auch gewissen Stimmungen. Dadurch, dass US-Haushalte also einen so hohen Anteil ihres Finanzvermögens in Aktien haben, das liegt ja auch daran, dass hier die private private Vermögensbildung subventioniert, unterstützt wird vom Staat durch verschiedene Modelle, eigentlich ziemlich simpel umzusetzen, aber anderes Thema. Dadurch ist natürlich dieser Anteil schwankend. Das heißt, ich schaue auf mein Vermögen und kommt es zu einem ganz normalen Bärenmarkt, dann verlieren US-Haushalte im Durchschnitt ein Siebtel ihres Gesamtvermögens. Allein schon die Aussage, und die Amerikaner sind da ja gut mitgefahren, wird wahrscheinlich dazu führen, du kannst doch nicht im Deutschen sagen, naja, wir haben da mal anderthalb Jahre fallende Kurse. Es sind aber nur Buchverluste, mach dir keine Sorgen. Die Aktien sind ja langfristig wieder gestiegen. Warum auch nicht? Was soll denn mit einer Volkswirtschaft passieren, die wird doch geschützt, die Arbeitsplätze, die Industrien werden doch geschützt, mehr Geld und so weiter. Das heißt, du bist eigentlich gerade in der Krise am Finanzmarkt richtig. Ja, aber wenn ich kann doch nicht vorübergehend ein Siebtel meines Vermögens verlieren, dann ist Börse ja unsicher. Ja, gut, ja, so gesehen ist Börse natürlich unsicher. Und wenn ich dann das Geld brauche, ja, du kommst doch sonst an deine Rente auch nicht vorher ran. Ja, aber wenn ich sonst das Geld in dem Moment brauche, dann, ja, stimmt, dann ist die Börse natürlich eindeutig nicht das Richtige. Also, an junge Generationen hier der Appell, konzentriert euch auf die Fakten, investiert an der Börse, fangt mit kleinen Beträgen an, gewinnt ein Gefühl dafür, gewinnt das Vertrauen dafür. Es ist das Beste, was ihr machen könnt. Denn die Alternative bedeutet, das Geld wird weniger wert. Gibt natürlich auch noch andere Sachwerte, keine Frage. Der Anteil von Aktien am Finanzvermögen ist in den USA momentan auf einem sehr, sehr hohen Stand. Das heißt also, dass selbst die kleine Korrektur in den vergangenen Wochen einen relativ großen Effekt hat. Haushalte haben rund 2% ihres gesamten Vermögens innerhalb der letzten Wochen verloren. Und das ist natürlich, wenn man sich diesen moderaten Rücksetzer anschaut, sehr, sehr viel. Das liegt daran, dass die Konzentration derzeit wenigen Werten gilt. Die Mag 7 und vielleicht noch eine Auswahl von 5 bis 10 weiteren Aktien, die standen derart im Fokus des Anlegerinteresses, dass natürlich diese Aktien, auch zu Recht wahrscheinlich, einen großen Teil des Kapitals auf sich allokiert haben. Dadurch entsteht aber natürlich für einen normalen Haushalt dann viel stärker das Gefühl, hier verschlechtert sich etwas. Wenn wir uns diese Extremwerte anschauen, ich weiß, 2% klingen nicht viel, aber wenn man sagt, vermögende amerikanische Aktionäre, und als Vermögende bezeichne ich jetzt alle, die in Aktien investieren können, die haben rund 2% verloren bei einer Korrektur, die ja gerade mal vom Top keine 10%, da waren 10%. Ja. Jetzt mittlerweile sind es sogar ein bisschen mehr. Dann ist das natürlich wenn wir über die absoluten Summen sprechen, eine gewaltig große Summe. Das ist mehr, als sie zum Beispiel in einzelnen Quartalen während der Finanzkrise verloren haben, weil dort sehr viel breiter investiert wurde. Allerdings muss man auch sagen, in der Finanzkrise waren es mehrere Quartale in Folge, in denen das Vermögen zurückgegangen ist. Wir wissen ja noch nicht, ob es so ist, weil wir noch nicht wissen, wie die nächsten Quartale ausfallen. Werden Haushalte durch Aktienmarktkorrekturen weniger Vermögen, dann hat das Folgen für den Konsum. Die Folgen sind aber nicht zeitgleich zur Aktienmarktkorrektur zu erkennen. Und das liegt daran, dass viele Haushalte in den USA eben nicht jeden Tag auf die Kurszettel blicken oder nur jedes Quartal oder einmal pro Jahr. Das ist dann eher ein Rhythmus, bei dem man dann, das liegt auch daran, dass dann zum Stichtag Steuern bezahlt werden müssen. Also über das amerikanische Rentensystem können wir nochmal sprechen. Das ist nicht notwendig, bei der Aktienanlage, bei der langfristigen Aktienanlage jeden Tag drauf zu schauen. Ich mache das. Viele Leser der Rendite-Spezialisten machen es wahrscheinlich auch, weil wir aber eben auch in der Disziplin der aktiven Anlage unterwegs sind und uns momentan auch darüber freuen, dass man gerade in solchen Zeiten, wenn die langfristigen Depotwerte unter Druck stehen, das natürlich an anderer Stelle durchaus nutzen kann. Also so diesen letzten Rebound und so, das hat alles ganz, ganz gut geklappt. Für alle anderen ist es ja gar nicht notwendig. Ganz viele machen das und sie verschlechtern sich damit Stimmung und Leben. Das ist nicht notwendig, bei der langfristigen Aktienanlage jeden Tag in sein Depot reinzuschauen. Das muss ich allerdings auch im Bekanntenkreis immer mal wieder betonen, den ich dann also gesagt habe, ja, ich kann das machen, aber denk dran, ich helfe dir dabei, dann richte ich das ein. Und dann guckt man bei einer überschaubaren Summe in einem ETF, der über Jahre gekauft werden soll, über Jahrzehnte, guckt man dann jeden Tag rein, wie die sich entwickelt. Das macht keinen Sinn. Generell folgt der Konsum dem Aktienmarkt, und zwar mit einer Verzögerung von rund einem Jahr. Die Gründe wahrscheinlich eben diese Steuerstichtage in den USA, aber es lässt sich ganz gut beobachten. Auf Jahressicht, und das ist jetzt das Entscheidende, ist das Vermögen der Amerikaner immer noch leicht angestiegen, weil die Börse vorher so gut gelaufen ist. Der Anstieg ist allerdings mittlerweile sehr, sehr klein geworden. Auch das dürfte bereits auf das Konsumwachstum wirken und diesen reduzieren. Aber eben nicht jetzt, sondern erst zum Jahreswechsel 2025 und 26, wenn die Stimmung so bliebe. Das konnten wir im Übrigen Ende 2022, Anfang 2023 beobachten. Der Aktienmarkt beendete zwar einen Bärenmarkt, aber der Konsum ist noch monatelang schwach geblieben. Und in diesem Jahr dürfte sich das US-Wachstum sehr wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Handelspolitik abschwächen. Unternehmen werden abwarten. Und wenn diese Phase dann beendet ist, erst dann schwächt sich der Konsum ab. Das heißt also, selbst wenn sich die Einkommenssituation nicht verändert, ist die Erwartungshaltung dessen, was dort passiert, entscheidend für das, was der Amerikaner dann ausgibt. Ist auch irgendwo nachvollziehbar. Wenn du in dein Depot guckst und das sind jeden Tag nur neue grüne Vorzeichen und du wirst, auch wenn es sich nur um Buchgewinne handelt, irgendwie immer vermögender und reicher, dann ist natürlich die Hemmschwelle, sich dann auch mal was zu gönnen und zu konsumieren und auch mal die Kreditkarte wieder glühen zu lassen, die ist natürlich deutlich geringer, als wenn die Börse jeden Tag fällt und man dementsprechend jeden Tag ärmer wird. Das werden in einer noch sehr viel stärkeren Ausprägung wahrscheinlich die einen oder anderen Crypto-Only-Anhänger kennen, die dann Jahre hatten, wo sie sagen, warum soll ich mir nicht mal dieses und jenes gönnen? Es läuft doch. Ja, und dann gibt es so Phasen wie jetzt zuletzt, wo man denkt, was mache ich nur hier? Die Antwort darauf lautet übrigens, was mache ich nur hier? Diversifizieren. Das ist die Antwort, nicht all in eine Anlageklasse. So, die Stimmung in den USA spielt unter dem Aspekt natürlich auch eine große Rolle. Wir haben aktuelle Umfragen aus dem März 2025 und die zeigen, dass die Stimmung der Verbraucher derzeit gemischt ist. Noch ist sie gemischt. Sie kam von einem sehr hohen Niveau. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Consumer Confidence Index schauen, das ist das Verbrauchervertrauen, was gemessen wird, University of Michigan, er ist im März auf 57 gefallen. Das ist der niedrigste Stand seit 2 Jahren. Man hat sich, viele schreiben, aber wisst ihr, man will sich ja auch nicht vorsätzlich jeden Tag immer versauen. Also ich möchte auch nicht immer hier das besprechen, was Donald Trump jetzt gerade macht. Sonst gehört mir ja zu den aufgescheuchten Hühnern, die dann sich auch immer davon anpieken lassen. Also am Ende des Tages setzt er mehr oder weniger um, was er vorher auch angekündigt hat. Wir haben also neue Zölle. Das könnte kurzfristig steigende Inflation bedeuten. Es bedeutet in den USA, das wird meines Erachtens seitens der Regierung total unterschätzt, eine massive Arbeitsplatzunsicherheit. Dieses Verbrauchervertrauen wird deutlich weiter sinken in den nächsten Quartalen, wenn in der Geschwindigkeit die Politik in den USA weiter umgesetzt wird. Inflationserwartung stieg im Februar auf eine Jahresrate von 2,8%, ganz wesentlich natürlich durch die Einführung neuer Zölle. Zölle sind inflationär, immer. Und das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass Analysten jetzt, wir haben es ja auch gerade in der Hauptausgabe besprochen, natürlich vor einer Stagflation warten, also eine Kombination aus niedrigen Wachstumsraten und hoher Inflation. Eine Umfrage unter den CFOs, den Chief Financial Officers, ergab, dass der Optimismus im ersten Quartal 2025 deutlich gesunken ist. Die durchschnittliche Bewertung fiel von 66 auf 62,1, ist auf eine Skala von 0 bis 100. Hauptgründe, logisch, Bedenken hinsichtlich der etwas sprunghaften Politik von Donald Trump und der Auswirkungen von Zöllen und Handelskonflikten. Wirtschaftswachstum, die Atlanta Fed, hat für das erste Quartal eine annualisierte BIP-Kontraktion von 2,8% prognostiziert. Das ist die stärkste Kontraktion, also dementsprechend ein Rückgang seit der Pandemie. Ursachen sind, und damit schließt sich der Kreis, ein Rückgang des Konsums und ein Rekordhandelsdefizit. Das alles kann sich in den nächsten Monaten natürlich noch ändern. Aber hier die Zusammenhänge ein klein wenig zu verstehen, dass Stimmung und Sentiment Börse nicht nur kurzfristig beeinflusst, sondern auch mittel- und langfristig, sofern man Zeiträume von einem Jahr als langfristig bezeichnen möchte. Darum ging es mir in der heutigen Folge. Und vielleicht diejenigen, die am Anfang gesagt haben, ja, erinnere mich am Ende nochmal, mache ich. Also, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt hier für meine schweißtreibende Arbeit, dann abonniert ihr jetzt diesen Podcast und haut die Sterne nur so raus. Also, bis nächstes Mal. Macht's gut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.